HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag. You
are so beautiful. Ich würde sagen, wie viele Frauen hatte ich schon immer die Vorstellung, dass viel in meinem Leben schlussendlich zum großen Teil von meinem Aussehen abhängt.
We are beautiful. Dass man sich, und das gilt jetzt nicht nur für die Frau, gerne von außen eine Schönheitsideale aufzwingen lässt.
So kann das nicht weitergehen. Also ich muss dünn sein, sonst klappt das mit den Jungs auch nicht. You're beautiful.
You're beautiful. Gut, also ich bin einfach klein. Das ist nervig, weil in vielen Köpfen der Menschen herrscht einfach nach wie vor noch dieses Bild vor, dass Männer groß sein müssen. By me, bist du shame.
Please let me explain. Unsere Patientinnen legen viel zu viel Wert auf ihren Körper, auf ihr Gewicht. Das Selbstwertgefühl ist in viel zu hohem Maße mit diesen Faktoren verknüpft.
In meiner Familie haben alle so einen Hügel auf der Nase.
Ich mag an meinem Körper nicht meine Oberschenkel.
Ich finde meine Füße ein bisschen unattraktiv. Ich weiß auch nicht, es sieht so immer ein bisschen wie ein Hobbit-Verschnitt aus.
Du bist viel zu schön für einen Mann allein.
Hab dann angefangen, auf so andere Sachen zu gucken. Alles, was ich schon geschafft habe in meinem Leben, alles, was mein Körper kann. So schön. So kam einfach so ein Selbstbewusstsein zurück, dass ich also mit meinem Körper so einen Frieden geschlossen habe. So schön.
Zu sehen, dass jemand sich einfach so zeigt, wie er ist. So schön.
So viel besungen ist die Schönheit und das sagt was aus über den Stellenwert des Aussehens in unserer Gesellschaft. In diesen Faschingstagen müssen Frauen nicht schön sein, schrill, laut und bestimmend darf es sein. Rundungen verschwinden im Känguru-Kostüm, auch wenn die Nase nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, sehen Frau und Mann hinter großen Brillen und bunten Masken genial schillernd aus. Fasching und Rosenmontag waren der Anlass für diese Sendung. Ein Tag heute, an dem normalerweise ausgelassen gefeiert wird. Tragisch wurde diese Feier in Volkmaßen heute Nachmittag beendet, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Noch ist unklar, warum. Wir werden die Vorgänge beobachten und gegebenenfalls morgen in unserer Sendung darauf eingehen. Wenden wir uns so lange dem zu, was wir für Sie für heute vorbereitet haben. Um Aussehen und Attraktivität dreht sich nicht nur in der neuen Staffel der Castingshow Germany's Next Topmodel und nicht nur bei der Wahl zur Miss Germany alles. Die meisten Menschen sind besonders streng mit sich selbst, besonders Frauen. Dem will eine neue Bewegung ein Ende bereiten. Body Positivity heißt sie und will den kritischen Blick auf den eigenen Körper in einen liebevollen verwandeln. Dabei stellt der Fokus aufs positive Selbstbild jenseits des gängigen Ideals immer noch den Körper in den Mittelpunkt. Geht das auch anders? Und wenn ja, wie? Das fragen wir heute unter dem Titel »So ein Bauch, so wunderschön wie heute«. Mit den inneren Werten allein kommen wir ja bekanntlich nicht wirklich weit in unserer Welt, voller Bilder, voller selbstinszenierter und fotogeshoppter Körperlichkeit auf allen Kanälen. Wie also brechen mit den Schönheitsidealen? Zum Beispiel so. Unter dem Hashtag Bauchfrauen widmen sich Frauen ihrer Körpermitte, die sich nach Schwangerschaft und Geburt irgendwie verändert hat. Statt jetzt die Bauchweghose überzustreifen, präsentieren sie sich bauchfrei, wollen andere ermuntern, sich über körperliche Veränderungen nicht zu grämen mit Sprüchen wie »Das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen«. Lara Trizino hat Bauchfrauen getroffen.
Michelle schaut sich im Spiegel an und streicht dabei immer wieder leicht über den Bauch. Noch immer ist der Körper der 29-Jährigen von ihrer Schwangerschaft gezeichnet. Vor einem halben Jahr hat sie ihren Sohn Oscar zur Welt gebracht. 25 Kilo hat sie während der Schwangerschaft zugenommen. Auch jetzt sind die noch nicht ganz verloren. Die Haut ist vernarbt und ausgeleiert. Für die sportliche junge Frau ist dieser neue Zustand ihres Körpers erstmal nur schwer zu akzeptieren.
Wenn ich gute Klamotten drüber hatte, die das so ein bisschen kaschiert haben, war es völlig okay. Und ich habe mich so in der Mama-Rolle wohlgefühlt. Aber in dem Moment, wo ich dann alleine mit mir war und unter die Dusche musste oder so, das ist wie so ein Fremdgefühl, ein Fremdkörper. Weil das nicht der eigene Körper ist, den man halt so kennengelernt hat. Brüste, der Bauch, es ist halt alles verändert. Damit muss man erstmal irgendwie klarkommen, finde ich.
Klarkommen, genau da liegt das Problem. Denn während Michelle sich in ihrer Haut komplett unwohl fühlt, wird sie auf sozialen Netzwerken wie Instagram ständig mit Fotos von anderen Frauen konfrontiert, die dort Bilder von ihren nahezu perfekten Körpern posten. Häufig sind das sogar frisch gebackene Mamas mit durchtrainierten Body in Bikini. Bilder wie diese bringen Michelle zum Zweifeln.
Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass ich nach 5 Monaten immer noch so einen Bauch habe, immer noch so rumlaufe, weil man einfach so ein Bild im Kopf hat, das einem von vielen Seiten gezeigt wird, in den Medien oder sonst was. Und jeder zeigt ganz stolz, wie schnell er wieder runter ist und wie fit sie sind nach der Entbindung. Und ich habe mir nur gedacht, das kann doch nicht sein.
So wie Michelle geht es noch vielen anderen Frauen. Ständig bekommen wir in den sozialen Medien Perfektion gezeigt. Alle sehen immer super aus, haben vermeintlich keinerlei Probleme mit ihrem Körper. Dadurch bekommen User schnell den Eindruck, das ist die Norm. Und genau hier liegt dann das Problem. Damit beschäftigt sich auch Susanne Franke. Sie gibt Coachings für Psychotherapie.
Wenn ich diesem Vergleich nicht standhalte, das heißt, das, was ich auf Instagram sehe, was perfekt ist, was ideal ist, und das abgleiche mit meinem Körper, der nicht mehr perfekt ist nach einer Geburt unter Umständen, dann entsteht dieses Gefühl des Minderwertigseins, ne? Dieses, ja, der Selbstwert geht runter.
Aber es geht auch anders. Kim und Dina sind zwei der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Sie sind beide Ende 20 und schon mehrfach Mamis. Auf ihren Bildern präsentieren sie sich fröhlich und gut gestylt, bis auf ein ganz bestimmtes Foto. Dina und Kim stehen Hand in Hand nebeneinander, haben den Pullover nach oben gerollt und zeigen ihren Bauch. Runde Bäuche sind zu sehen, voller Dellen und Narben. Sie setzen ein Zeichen gegen die vermeintliche Perfektion auf Instagram und schreiben darunter: Liebt euch, wie ihr seid, denn so seid ihr perfekt. Dieses Foto sieht auch Michelle. Und sie tut das, woran sie vorher nicht mal im Traum gedacht hätte. Sie macht es den beiden nach, nimmt ihr Handy und postet ein Foto von ihrem Bauch.
Ich habe hier gesessen, habe überlegt, möchte ich das überhaupt zeigen? Ist es nicht peinlich? Will das überhaupt jemand sehen? Verurteilt mich nicht am Ende jemand dafür, dass ich sowas Ekliges quasi zeige? Weil ich habe es als eklig empfunden. Und dann habe ich mir wieder gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass du deinen eigenen Körper so eklig findest. Scheiß drauf. Du machst es jetzt. Du postest jetzt einfach dieses blöde Bild, um einfach zu zeigen, das ist jetzt normal. Das ist so ein Ort, an dem ich mich befinde. Bleib wie so ein bisschen therapeutisch.
Michelle hatte den Mut und viele Frauen ziehen nach. Immer mehr zeigen auf der Plattform ihren After-Baby-Body, also den Körper nach der Entbindung. Sie wollen sich so akzeptieren, wie sie sind. Den Druck verlieren, der vermeintlichen Perfektion auf Instagram standhalten zu müssen.
Die Bauchfrauen posten Dellen und Narben neben durchtrainierte Buddies. Stefanie Lohaus, Herausgeberin des feministischen Popkulturmagazins Missy, guten Tag.
Guten Tag.
Das Problem ist ja nicht der Bauch an sich, der irgendwie anders aussieht, sondern dass der Selbstwert dadurch sinkt. Welche Perspektive nehmen denn die Frauen ein, wenn sie ihren Körper so, wie er ist, nicht schön finden? Denkt man dabei an die Werbebilder oder an den Blick der Männer oder anderer Frauen?
Naja, das sind einfach die historisch-kulturellen Einflussfaktoren, mit denen wir es hier zu tun haben. Ne? Also die Vorstellung, dass Frauen irgendwie klein und wenig sein müssen, kindlich, zerbrechlich, jungfräulich und dass wir eben ja auch, wenn wir nur genug an uns arbeiten, die richtigen Cremes kaufen, massieren und ordentlich zupfen und Sport treiben, das ja dann auch wieder hinbekommen. Und das wird uns sehr stark schon, würde ich sagen, von den Eltern zum Teil mitgegeben, aber eben auch durch Medien, Fernsehsendungen und nicht zuletzt eben durch Instagram und die sozialen Medien. Und sich dagegen zur Wehr zu setzen oder das davon unberührt zu bleiben, ich glaube, das ist schon sehr herausfordernd. Das gelingt den wenigsten.
Und daran ändert sich auch nichts, wenn die gerade gekürte Miss Germany Mitte 30 ist und Mutter oder wenn in der Castingshow Germany's Next Topmodel immer wieder betont wird, dass besondere Menschen gesucht werden und auch mal eine mit ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen dabei ist. Diversity sei gefragt, heißt es. Die meisten sind dann halt doch wieder dünn. Aber es ändert sich dadurch nichts.
Nee, momentan würde ich sagen, das sind eher auch wieder Marketing-Trends, die das dann aufgreifen. Wir haben eben diese Gegenbewegung und Mode und Trends leben ja genau davon, dass etwas Neues passiert. Aber ich sehe da noch keine flächendeckende Absage. Ne? Also wir haben dann vielleicht mal eine Person, die ein bisschen dicker ist, also Konfektionsgröße 42 trägt. Und das war es dann auch schon wieder. Und im Gegensatz wirken dazu dann ja auch die eben normschlanken Models ja auch wieder besonders dünn und attraktiv.
Was nicht selten zur erstens Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper führt und zweitens auch zur Zunahme von Essstörungen. Aber auch wenn die Frauen jetzt wie bei Bauchfrauen das Bild umdrehen, bleibt ja das Thema die Körperlichkeit. Also mit dem Versuch der Umdeutung beziehen sich die Frauen wieder auf körperliche Gegebenheiten. Kommen wir darüber nicht hinaus? Also es gibt doch noch mehr, gerade wenn jetzt eine Frau gerade eine Schwangerschaft überstanden hat, eine Geburt erlebt, kann sie sich doch eigentlich erstmal bedanken, was ihr Körper alles Tolles geschafft hat.
Ja, das ist natürlich genau das Framing, in dem wir uns die ganze Zeit befinden. Und ich finde Body Positivity auf jeden Fall auch etwas Positives und etwas Ermächtigendes, Empowerndes. Aber ich glaube, im Endeffekt reicht es nicht aus. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir mehr sind, also auch wie das im Beitrag genannt wurde. Ne? Was habe ich alles schon erreicht? Was kann mein Körper auch? Darauf kann ich stolz sein und uns anfangen zu lösen, das Aussehen im Positiven wie im Negativen eben überhaupt so an vorderste Stelle zu setzen, um unser Selbstwert zu definieren.
Was ja nicht unbedingt heißen muss, dass ich sage, der ist so gut, wie er ist und ich bewege mich jetzt nicht mehr und esse, was ich will. Gesund leben schließt das ja nicht aus.
Nee, das schließt sich überhaupt nicht aus. Also ich glaube, wenn ich meinen Körper mag, dann bin ich auch eher geneigt, ihm gut zu tun. Ne? Also wenn ich eben genau das davon abkoppel, dass ich alles, was ich mache, mit dem Spiegel abgleiche. Sport zu treiben führt ja auch nicht automatisch dazu, dass ich danach dann eben aussehe wie in diesen Zeitschriften. Die sind ja meistens eh mit Bildern, mit Bildbearbeitungsprogrammen dann noch verfremdet.
Aber natürlich leben wir nicht in einer Welt, in der uns der eigene Körper ganz egal sein kann. Frau Lohaus, Sie haben eben schon angesprochen, die Sozialisation spielt eine Rolle. Wenn man dann natürlich selber Eltern ist, Mutter ist, dann fragt man sich natürlich, wie gebe ich das denn oder was gebe ich meinen Kindern weiter, um sowas dann auch nicht zu verstärken? Wie machen Sie es?
Also ich finde es erstmal sehr wichtig, das Aussehen eben möglichst wenig zu kommentieren. Ich glaube, das gelingt mir jetzt auch nicht immer in der Praxis, aber eben weder auf das, also nicht jetzt positiv auch mich darauf permanent zu beziehen, weil dadurch verstärke ich das ja noch. Ne? Also auch wenn ich jetzt sage, ach, bist du hübsch, dann wird das Kind eben sein Selbstwertgefühl daraus schöpfen, hübsch zu sein. Und das finde ich wichtig, das einfach möglichst wegzulassen und dann eben andere Werte zu loben. Das andere, was sehr wichtig ist, ist auch die Frage, wie gehe ich mit mir selber um? Also ne, merken die Kinder, die merken ja eh alles, dass ich die ganze Zeit kritisch vorm Spiegel stehe oder diäte. Selbst wenn mir das ja auch nicht immer gelingt und ich meinen Körper jetzt auch nicht die ganze Zeit mag, versuche ich das meinen Kindern nicht offen zu zeigen. Und dann natürlich auch, wie gehe ich mit dem Aussehen anderer Menschen um? Also mache ich abfällige Kommentare über eine dickere Person in meinem Umfeld oder verkneife ich mir sowas? Und zu guter Letzt würde ich sagen, dass ich auch auf jeden Fall auf den Medienkonsum achte. Also bestimmte Sachen wie Germany's Next Topmodel sind meine Kinder eh noch zu klein für. Aber solange es irgendwie geht, werde ich sie von so etwas fernhalten.
Und auch den Spiegel nicht zu groß gestalten im Bad?
Ja, das gehört dazu. Also ein Spiegel ist natürlich auch Spaß, ne? Und es geht ja jetzt nicht darum, dass man keinen Spaß am Aussehen haben soll. Meine Kinder verkleiden sich gerne, wir schminken eben, uns. Aber eben ja, natürlich nicht als Prinzessin unbedingt, sondern meine Tochter war jetzt zu Fasching als Spinne verkleidet. Mein Sohn als Harry Potter. Also genau da die kindliche Fantasie auch anregen. Ich weiß nicht, ob man Spiegel weglassen muss. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie oft man sich da kritisch blickend davor stellt.
Stefanie Lohaus, Herausgeberin des feministischen Popkulturmagazins Missy, besten Dank. So ein Bauch, so wunderschön wie heute, der Tag in HR2 Kultur. Wer sich selbst nicht schön findet, zeigt natürlich auch schnell auf andere. 1978 tat das Marius Müller-Westernhagen mit diesem Song, den er vielleicht nur schrieb, weil er selbst als dünner Hering auch nicht dem gängigen Ideal entsprach. Auf Anfeindungen hin erklärte er habe es als Satire und Gesellschaftskritik gemeint, was er über fülligere Menschen singt.
Dicke Haare schrecklich, dicke Beine, dicke Hemden, Doppelkinn. sitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich hin. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so dürre Ehring bin, denn dünn deutet frei zu sein. Dicke haben Blähungen, Dicke haben einen dicken Po. Und von den ganzen Abfüllmitteln rennen Dicke oft aufs Klo. Dicke müssen ständig fasten, damit sie nicht noch dicker werden. Und haben sie endlich 10 Pfund abgenommen, ja, dann kann man es noch nicht mal sehen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein.
Böse Zeilen finden das die einen, aber Marius Westernhagen sagt, das ist Satire. Egal ob dick oder dünn, groß oder klein, Bauchbeine, Po, gut proportioniert oder nicht, frei sein und frei fühlen sollten sich alle. Dafür steht eine Bewegung, die aus den USA jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Dabei geht es nicht, wie bei den Bauchfrauen, nur um den Bauch und nicht nur um die Zeit nach der Schwangerschaft.
Ganz toll.
Melanie Jeske lächelt in eine Kamera. Dann wirft sie einen Blick auf den Laptop, der das Bild direkt zeigt.
Ich finde es super, auch, dass es hier so einschneidet. Genau. Mit dem Speck, das ist gut.
Sehr schön.
Jeske trägt rote Feinripp-Unterwäsche mit Cutouts. An der rechten Seite der Unterhose ist ein großer Schnitt. Und daraus wölbt sich ein Stück ihres Körpers. Mit ihren 42 Jahren und der Kleidergröße 42 ist sie ungewöhnlich alt und rund für ein Model.
Wir müssen nicht schön sein, sondern jeder Körper ist ein guter Körper, einfach weil er ein Körper ist. Es gibt überhaupt keine Wertung. Kein Körper muss schön sein.
Okay, warte mal. Beweg dich bitte nicht.
Wer definiert, was schön ist und was hässlich? Vor allem in den USA setzen sich Frauen seit Jahren dafür ein, dass angebliche Makel vollkommen in Ordnung sind. Dafür zeigen sie sich mit Speckrollen, Hängebusen, behaarten Beinen oder Zellulite. Body Positivity nennt sich die Bewegung, was so viel heißt wie Positivität des Körpers, also Körperakzeptanz oder auch Selbstliebe. Mittlerweile hat die Bewegung auch Deutschland erreicht.
Männer dürfen auch mal dick sein und alt sein und dicken Bauch haben. Aber Frauen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Werbung gab mit einer Frau, die einen richtig dicken Bauch hatte.
Die Hamburgerin Melanie Jeske, mit vollem Namen Melanie Jasmin Marilyn Jeske, leitet eine PR-Agentur. Darüber hinaus postet sie unter dem Namen Melody Michelberger regelmäßig Fotos von sich. Dafür nutzt sie ihren Instagram-Account. Rund 36.000 Nutzer folgen ihr. Magazine wie die Brigitte oder Neon zeigten Fotos von ihr in Unterwäsche. Die Emotion wählte ein Foto von ihr für ein Titelbild im Herbst 2018 aus. Durch ihre Arbeit in den Medien wurde Jeske nach und nach eine Vorkämpferin von Body Positivity.
Die Bewegung soll alle Menschen ansprechen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen und auch so losgelöst zu sein von dieser Schönheitsnorm, die über uns alle drüber gestülpt wird und auch so diese Wertung von dem Körper wegzunehmen. Also dieses, das ist schön und das ist nicht schön. Unsere Körper, die machen so viel, die tragen uns jeden Tag durchs Leben und das Herz schlägt unermüdlich und unsere Lunge arbeitet und wir denken dann nur daran, dass uns eine Speckrolle stört oder wie wir noch weniger sein können, um in irgendeine Hose zu passen, die wir am Ende gar nicht brauchen.
Die erste Hürde für das Körperbewusstsein erleben Heranwachsende in der Pubertät. Die Brüste wachsen, der Stimmbruch setzt ein, die Körperformen definieren sich. Vor allem Mädchen beobachten sich selbst kritisch. In der Kinder- und Jugendgesundheitsstudie, genannt HBSC, sagten über 42% der Heranwachsenden zwischen 11 und 15 Jahren, dass sie ihren Körper zu dick finden. Die Studie zeigt, dass Mädchen im Verlauf der Pubertät immer unzufriedener werden. Während sich bei den 11-Jährigen noch unter 30% zu dick finden, sind es bei den 15-Jährigen fast die Hälfte der Mädchen und ein Viertel der Jungen.
Laura Nadine Naue über Body Positivity, eine Bewegung aus den USA, die jetzt auch Deutschland erreicht hat. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, hat der antike griechische Historiker Thukydides konstatiert. Professor Martin Gründel, Wirtschaftspsychologe und Attraktivitätsforscher an der Hochschule Harz. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Können wir denn, wie mit der Body Positivity Bewegung versucht, unseren Blick beliebig verändern, Einschätzungen zur Schönheit variieren, uns quasi umprogrammieren, wenn die Schönheit im Auge des Betrachters liegt?
Ja, ich denke, da muss man zwei verschiedene Sachen auseinanderhalten. Also das, was bisher angesprochen worden ist, das ist ja eher so ein therapeutischer Ansatz. Ja? Also es gibt Leute, die leiden unter ihrem Aussehen und Body Positivity ist jetzt eine Möglichkeit, besser damit klarzukommen und weniger Leidensdruck zu verspüren. Aber was ja mit diesem Sprichwort gemeint ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, behauptet ja eigentlich was anderes, nämlich, dass es eigentlich gar kein klares Schönheitsideal gäbe, sondern dass halt jeder was anderes schön findet. Und das stimmt natürlich so nicht. Ja. Also das ist das Ergebnis der Attraktivitätsforschung, dass es schon ein sehr, sehr klar definiertes Schönheitsideal gibt. Und das muss man eben unterscheiden von diesem Ansatz, was kann ich dafür tun, damit ich mit meinem eigenen Aussehen oder mit meinen eigenen Makeln nicht ganz so unglücklich bin.
Und wie sieht dieses Schönheitsideal aus?
Ja, das kommt jetzt darauf an, auf welcher Ebene man das betrachtet. Also beispielsweise, wenn wir es jetzt mal ganz abstrakt sehen, da sind es zum Beispiel solche Merkmale wie alles, was gesund aussieht, ja, empfinden wir als schön. Mhm. Oder auch Jugendlichkeit empfinden wir als schön. Oder auch sowas wie geschlechtstypisches Aussehen finden wir schön. Das heißt, eine Frau ist dann schön, wenn sie aussieht wie eine typische Frau. Und ein Mann dann, wenn er aussieht wie ein typischer Mann. Das sind so drei übergeordnete Kriterien.
Wobei man dann natürlich fragen kann, wieder, was ist typisch?
Ja, das kann man schon klar benennen. Also es gibt sozusagen durchschnittliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und bei Frauen beispielsweise, also am Körper ist es klar, ne, was da Unterschiede sind. Aber wenn man es jetzt beispielsweise mal am Gesicht festmacht, dann sind es bei Frauengesichtern so Merkmale des Kindchenschemas, das heißt eher eine etwas größere Augen, eine kleinere Nase, vollere Lippen, ein kleinerer, zierlicher Unterkiefer, ein kleines Kinn. Das sind so typisch feminine Merkmale. Bei Männergesichtern wäre das beispielsweise eher das Gegenteil, wie zum Beispiel ein kräftiger, markanter Unterkiefer, ein kräftiges Kinn. Also das sind solche Merkmale, die sehr, sehr gut untersucht sind und wo man eben auch für unterschiedliche Kulturen zeigen kann, dass die Allgemeingültigkeit haben. Auch, dass sie in zu verschiedenen Zeiten auch gegolten haben. Es gibt zum Beispiel keine Kultur, die das Kranke oder das Alte als schön bezeichnen würde.
Wie ist es mit solchen Merkmalen wie symmetrische Gesichtsstruktur oder gleichmäßige Proportion?
Ja, also auch Symmetrie ist so ein Merkmal, von dem sehr gut belegt ist, dass es eine Rolle spielt für Attraktivität. Gibt sehr viele Studien dazu. Allerdings ist es auch ein bisschen übertrieben. Ja? Also so groß ist der Effekt von Symmetrie nicht. Aber was man definitiv schon sagen kann, ist, wenn ein Gesicht oder auch ein Körper deutlich asymmetrisch ist und das wirklich auffällt, dann geht es wieder rein ins Unattraktive.
Das klingt ja so, als wären, wenn jetzt also zum Beispiel ein Schönheitschirurg das basteln könnte, dann irgendwann alle gleich und dann hätten wir lauter langweilige Schönheiten. Jetzt gibt es in der Modelwelt einen etwas jüngeren Trend. Da wird die Diversity beschworen, die Unterschiedlichkeit, außergewöhnliche Gesichter, außergewöhnliche Personen werden da auf den Laufsteg geschickt. Können wir so lernen, Schönheit anders zu sehen, als wie Sie das eben gerade beschrieben haben?
Ja, ich frage mich da immer, von wem solche Bemühungen kommen, ein Schönheitsideal zu verändern. Also wenn man versucht, Leuten irgendwie oder der Bevölkerung einzureden, dass das eine oder andere schön ist, dann ist es relativ aussichtslos. Denn das, was in der Attraktivitätsforschung als schön gilt, das ist eben das, was der Durchschnitt der Bevölkerung als schön empfindet. Ja, wenn man sowas misst, dann macht man das, indem man zum Beispiel Fotos von Gesichtern zeigt, man lässt die bewerten auf einer Skala, möglichst standardisiert. Und dann zum Beispiel der Durchschnitt aus den Bewertungen, das ist per Definition die Schönheit. Und entscheidend ist eben, was die Bevölkerung empfindet, ne? Und nicht, was irgendwie Modeexperten oder sonstigen selbsternannten Experten meinen, sondern der Geschmack der Bevölkerung ist eben
das Entscheidende. Ja, nur der kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Also der konstituiert sich ja durch Bilder oder durch was?
Ja, sagen wir so, er wird beeinflusst, natürlich schon, auch durch Medien, durch Massenmedien, durch Bilder in den Medien. Er ist veränderbar, das ist schon richtig. Da gibt es auch viele Studien, die das zeigen. Beispielsweise, wenn es um sowas geht wie das Schlankheitsideal, ja, da gibt es Studien, die eben zeigen, wenn man viele solche Bilder sieht von sehr schlanken, attraktiven Frauen, dann verändert es auch die Wahrnehmung von sowas. Aber, und das ist sozusagen die Gegenposition, es gibt eben auch sehr viele Merkmale, die nicht beliebig veränderbar oder definierbar sind. Wahrscheinlich deswegen, weil es eben auch vieles gibt, was uns angeboren ist, ja, wie diese Merkmale, die ich schon genannt habe, wie Jugendlichkeit oder Gesundheit. Und daran kann man auch nichts ändern, ne? Also das ist tief in uns drin. Und egal, wie irgendwer sagt, was jetzt da schön sein soll, oder auch wenn, was weiß ich, auf Social Media da irgend so ein Hype wieder entsteht oder Massenmedien bestimmte Bilder transportieren, das kann sich ein bisschen ändern, aber eben nicht wesentlich.
Das ist ja doch aber ein bisschen bitter, was Sie da erzählen. Insofern nochmal eine bemühte Frage, weil Sie sind ja Attraktivitätsforscher. Also es geht jetzt nicht nur um Schönheit, also im Sinne von Gemälde, Foto oder sowas. Wenn ich Menschen begegne, dann definiert sich ja da nicht unbedingt nur über ein Bild, ob ich jemanden attraktiv finde. Da kommt dann das Verhalten dazu, kommt Auftreten dazu, Blicke, Gespräche. Also ist Schönheit vielleicht in der Interaktion wieder was anderes?
Also erstmal das Aussehen, die physische Attraktivität, wie man das nennt, das ist mit Abstand das Wichtigste. Bilder und Fotos habe ich erwähnt, weil man das halt dadurch möglichst standardisiert untersuchen kann. Aber das reine Aussehen ist mit Abstand das Wichtigste. Aber es kommen dann natürlich im Alltag schon auch andere Merkmale dazu, wie zum Beispiel Mimik und Gestik, die Körpersprache, die Stimme oder der Klang der Stimme. Auch was jemand sagt, selbstverständlich, ja. Auch sowas wie Körpergeruch spielt eine Rolle. Das sind aber kleine Merkmale, die das ein bisschen verändern können, die im Alltag eine Rolle spielen. Aber der Haupteffekt entsteht schon durch das Äußere.
Und das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.
Ja, genau.
Professor Martin Gründel, Wirtschaftspsychologe und Attraktivitätsforscher an der Hochschule Harz. Vielen Dank.
Männer mit Bauch sind meistens nett. Männer mit Bauch sind gut zum Kuscheln. Männer mit Bauch sind gut im Bett.
Du sagst mir oft, ich sei zu dick. Ich hätte nen Bauch, das wär nicht schick. Ich könnte gut ne Diät vertragen, das schlägt mir langsam auf den Magen.
Du sagst, ich hätt ein Doppelkinn und lang beim Essen zu sehr hin. Trink zu viel Bier und jogg zu wenig, ist mir egal, das juckt mich wenig.
Männer mit Bauch sind urgemütlich. Männer mit Bauch sind meistens nett. Männer mit Bauch sind gut zum Kuscheln. Männer mit Bauch sind gut im Bett. Männer mit Bauch verstehen.
Reiner Wahnsinn mit kulturell entbehrlich, Männer mit Bauch. So ein Bauch, so wunderschön wie heute, haben wir heute den Tag in HR2 Kultur überschrieben. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon eine Sendung über den Bauch machen und darüber, wie Frauen im Laufe ihres Lebens mit der Wölbung in ihrer Mitte hadern, wollen wir doch wenigstens an einer Stelle auf den Bauch der anderen schauen, auf den der Männer. Da gibt es nämlich auch was zu sehen. Und hadern die männlichen Zeitgenossen damit und überhaupt mit ihrem Aussehen? Schließlich gelten 62% der erwachsenen Männer als übergewichtig und nur 43% der Frauen bringen zu viele Pfunde auf die Waage. Das sind Zahlen aus dem Jahre 2017. Die Bewegung zur Neubewertung des männlichen Bauches steht noch aus. Nicht zu übersehen ist allerdings, auch Männer stehen heute unter einem Schönheitsdruck. Bauch, klar, der darf nicht dick sein. Waschbrett heißt das Ziel und ansonsten bloß kein Lauch.
5-6 Mal jeweils 2 Einheiten, zum Beispiel Brust und Schultern, Rücken und Bizeps. Es gibt immer irgendwas, was man auszusetzen hat und man möchte immer mehr. Ich war früher richtig dünn und ich hatte immer ein paar Probleme zuzunehmen. Und ja, aber irgendwann ging es dann. Mittlerweile von 69 Kilo auf 88.
Dieser junge Mann ist 25 Jahre alt und trainiert seit 6 Jahren fast täglich im Fitnessstudio. Gegenüber im Raum steht Sebastian. Er ist 31 und er trainiert seit über 10 Jahren.
Ich mache hauptsächlich Krafttraining, einfach um den Körper ein bisschen mehr zu definieren, mehr Ecken und Kanten sozusagen. Wenn ich in Frauenkörpern irgendwas messe, dann kann ich nicht 2 Maßstäbe hernehmen und mich dann an irgendwas anderem messen. Ne? Wenn ich irgendwie sage, meine Freundin soll schlank sein und sportlich sein, dann kann ich nicht nur die ganze Zeit auf der Couch liegen und nichts tun. Sonst wäre das für mich kein Prinzip, was mir logisch erscheint.
Es reicht nicht mehr, einfach nur ein Mann zu sein, um zu beeindrucken. Doch bei vielen jungen Männern wirkt der Körperkult wie ein neoliberaler Konkurrenzkampf. So als würden auf dem Arbeits- wie auf dem Liebesmarkt nur die Stärksten überleben. Eben die Alpha-Männer. Kollega, einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, predigt das seit Jahren und beeindruckt mit dem Kampfgetöse seine Fans. Doch auch jenseits von ihm ist das Schimpfwort der Stunde: Du Lauch. Erkan Demir kann da nur schmunzeln. Er ist Bodybuilder der alten Schule, ehemaliger Vize-Weltmeister und Trainer.
Also es ist so, dass wir auch unter uns Scherze machen, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, bloß kein Lauch kaufen und so weiter. Einen jungen Menschen kann das bestimmt beeinflussen, wenn man 10-mal sagt, du Lauch. Wenn man jemanden auch 10-mal du bist dumm sagt, denkt er auch irgendwann, dass er dumm ist. Aber wichtig ist auch, richtige Vorbilder zu suchen. Du hast jetzt Kollega genannt, der hat 2-3 Jahre trainiert und pumpt sich da und dort auf und denkt, er ist Bodybuilding. Nein, er ist vornherein ein sehr aggressiver Mensch gewesen und mit Sport ist er immer noch aggressiv.
Für Erkan Demir ist Bodybuilding Kopfsache, kein Balzritual. Er betreibt heute ein Studio in München und beobachtet, wie sich vor allem die jüngeren Männer medial beeindrucken lassen und glauben, auch sie müssten möglichst schnell möglichst stark werden.
Also ich kann behaupten, dass jetzige Jugend schon auf ihren Aussehen mehr Wert legen wie damals. Es ist aber so geworden, dass wir halt fit und fett haben. Die drauf achten, achten sehr drauf. Die nicht drauf achten, achten überhaupt nicht drauf. Das ist jetzt in der Zeit geschehen, letzten 20 Jahre.
Diesen Trend beobachtet auch Dr. Christian Strobel, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Er ist Psychotherapeut in München und behandelt Männer, die unter Essstörungen und Muskelsucht leiden.
Die Frau wurde halt lange Zeit sehr stark auf äußerliche Dinge reduziert. Und da ziehen die Männer jetzt auf jeden Fall nach. Ich habe schon auch das Gefühl, dass wir jetzt so am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn der Selbstwert eben basiert auf Körperlichkeiten. Und das wird jetzt immer mehr, auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Christian Strobel, Psychotherapeut in München, im Beitrag von Laura Selz über den Schönheitsdruck, der auf jungen Männern lastet. Fabian Hart ist Blogger und schreibt als Kolumnist der Vogue über Männerschönheit. Guten Tag, Herr Hart.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Was ist denn heute ein schöner Mann?
Ein schöner Mann ist heute definitiv mehr, als es noch vor, sagen wir mal, einigen Jahrzehnten war. Da gibt es mittlerweile andere Messwerte und Richtlinien. Die Frage kann man genauso wenig kurz beantworten wie, was ist eine schöne Frau? Wir haben es ja eben im Beitrag schon gehört, durch die Selbstbestimmtheit der Frau endet natürlich jetzt auch die Abhängigkeit vom Mann. Das bedeutet, lange galt, als Frau muss man dem Mann gefallen, man wird ausgesucht und weggeheiratet. Man muss also sich bewerten lassen, rein äußerlich, und dem Mann gefallen. Mittlerweile wendet sich das Blatt und auch Männer müssen sehen, wo sie bleiben.
Also der Mann steht heute auch mehr unter dem Schönheitsdruck. Attraktivitätsforscher sagen ja, wie gehört, es gibt Merkmale, die dann auch große Teile der Bevölkerung schön finden. Bestimmte Kriterien, die dann erfüllt sind, das ist eben betrifft eben bei der Körperlichkeit schlank oder beim Gesicht vielleicht symmetrisch. Aber gibt es denn für Sie was, was Sie selbst als Schönheit definieren?
Ich glaube, dass ich mich selbst auch ja sehr viele Jahre einem Ideal unterworfen habe. Für mich war in der Schule immer klar, dass ich als Hämpfling, als schlaksiger, dünner Kerl nicht den Männlichkeitsanforderungen entsprechen kann, die man eben an Männern hat in unserer Gesellschaft. Und für mich war immer ein Goal, Muckis bekommen, einfach groß werden, also nicht nur an Muskeln zunehmen, sondern auch an Größe. Und ich musste wirklich erstmal diese Matrix durchbrechen und verstehen, naja, das sind einfach ganz klar festgelegte Rollen, die man uns als Frau und als Mann auferlegt. Für mich selbst hat es aber irgendwann mal einfach angefangen, dass ich gesagt habe, ich habe da eigentlich keine Lust mehr drauf und ich habe meine Physiognomie ja akzeptiert, so wie sie ist. Das heißt nicht, dass ich keinen Sport mache und nicht auf mich achte. Ich bin sehr sportlich, aber ich muss mich eben auch nicht ständig diesem James-Bond-Ideal irgendwie unterwerfen oder mich damit vergleichen.
Aber Sie arbeiten an Ihrem Körper, zumindest was man auf den Fotos sieht, die online sind, sind Sie gut trainiert. Wie viel Aufwand ist Ihnen das wert?
Für mich geht es in erster Linie darum, dass mein Körper gesund ist und dass ich meinen Körper komplett in voller Funktion einsetzen kann. Deshalb mache ich Sport. Ich möchte so geschmeidig und gelenkig und ja, fit sein wie nur möglich. Und das geht natürlich mit einer gewissen Ästhetik auch einher. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich ja durch meine Statur und durch mein Aussehen ja auch sehr privilegiert bin. Also da gibt es natürlich Menschen, die mit ja einer Behinderung leben müssen oder vielleicht einer kleineren Körpergröße oder wie auch immer, die diesem Ideal ja gar nicht so entsprechen können. Ich bin mir dessen bewusst, dass mein Körper, dass mein Aussehen auch ja ein Ideal verkörpert und dass ich mich auch immer wieder selbst daran erinnern muss, dass es da mehr gibt als nur ja dieses eine Ideal und diese eine Vorstellung von was ist schön.
Früher war es ja das Klischee, dass sich nur schwule Männer mit ihrem Äußeren beschäftigen. Das ist offensichtlich heute anders. Was raten Sie denn Männern in Ihren Blogs? Wie werden sie schön oder wie sehr sollten sie dem Schönheitsideal überhaupt hinterhereifern?
Also das ist ja nicht so, dass homosexuelle Männer da mit anderen Genen ausgestattet sind, die sie automatisch zu den schöneren Menschen machen. Das ist natürlich Schwachsinn. Was mich automatisch mit meinem ganzen Selbst hat auseinandersetzen lassen, war eben dieser Moment in meinem Leben, wo ich selbst auch für mich festgestellt habe, dass ich den Männlichkeitsanforderungen unserer Gesellschaft nicht entsprechen kann, weil ich selbst homosexuell bin. Und im Zuge dieser fast schon Identitätskrise habe ich mich so sehr mit mir beschäftigt, mit meinem Inneren, aber auch mit meinem Äußeren, weil ich mich jedes Mal immer wieder versucht habe, selbst zu justieren, wenn ich beispielsweise nicht männlich gegangen bin oder wenn ich eine gewisse Sportart lieber mochte als die andere oder wenn ich nicht männlich gesprochen oder männlich Dinge ausgeführt habe. Das heißt, schwule Männer durchleben und durchleiden eine Identitätskrise, in der sie sich so sehr selbst beobachten, um entweder nicht aufzufallen und dadurch diskriminiert zu werden oder einfach dazuzugehören. Das heißt, heterosexuelle Männer haben oft diesen Part nicht in ihrem Leben, weil sie alles, was sie tun, selbstverständlich machen und aus einem Selbstverständnis heraus. Das ist eigentlich die ganze Geschichte, warum homosexuelle Männer oftmals gepflegter oder schöner meinetwegen sind, weil sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen. Und die Idee, dass man etwas selbst sich gut tut oder sich selbst besser pflegt oder dass man Acht auf sich gibt, das ist ja auch so eine Rückeroberung von Akzeptanz und ich bin mit mir okay. Also wenn ich gut zu mir bin, wenn ich mich pflege, wenn ich mit mir herausfinde, was sich gut anfühlt, dann ist es auch ein Stück weit eine Rückeroberung des Selbstbewusstseins.
Und das kann ja auch zu einer Schönheit führen, die dann vielleicht von innen strahlt. Fabian Hart, absolut. Blogger, Kolumnist der Vogue, ganz herzlichen Dank. So ein Bauch, so wunderschön wie heute, der Tag in H2 Kultur. Was einem oder einer die Natur mitgegeben hat, ist ja nicht alles. Es kommt eben immer noch darauf an, was man daraus macht. Mit Training, Skalpell oder Kleidung oder eben nicht daraus macht.
Du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst. Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nichts neben mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um, ja. Früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, deine Haare da baumeln kreuz und quer, die Lockenwickler hin und her und schiefe Hacken obendrein. Wie fiel ich nur auf sowas rein?
Charles Aznavour ist nicht zufrieden mit dem, was er sieht, wenn er seine Frau anschaut. Da kann man wohl nur konstatieren, es geht beiden irgendwie nicht gut und schon gar nicht mehr miteinander. Das Thema Schönheit ist dabei nur ein Mittel, um anderes zu transportieren. So war das oft in der Geschichte. Über das, was als schön galt, wurden gesellschaftliche Normen vermittelt. Und die wandelten sich über die Jahrtausende ebenso wie das Schönheitsideal.
Zu ihren Körpern hatten die Römer und Griechen ein entspanntes Verhältnis, egal ob Mann oder Frau.
Sowohl Jungs als auch Frauen wurden nackt dargestellt. Was das Fett angeht, ist es auch relativ locker. Dann haben die durchaus eine, also man würde sagen, eine füllige, aber nicht zu füllige Figur. In weiten Teilen der Antike hat die Vorstellung vorgeherrscht, dass alles so am gewissen Mittelmaß zu gehorchen hätte. Und so ist auch, wenn man sich die Statuen anguckt, der Busen der Frau ist durchaus vorhanden, aber eben nicht zu groß. Sie ist nicht zu schlank, aber auch nicht zu dick. Und das war sozusagen ein antikes Ideal.
Der Ästhetikforscher Ulrich Renz hat sich durch die Jahrtausende gearbeitet. Und da sind immense Schwankungen zu beobachten. Galt in der Antike ein normaler Body-Mass-Index als hübsch, verlangte das Mittelalter extremere Figuren.
Sollte die ideale Frau mädchenhaft schlank sein? Wenn man da Bilder sieht, dann ist man schon fast an Twiggy erinnert. Und die Gesichter wurden so bearbeitet, dass im weiblichen Gesicht die Haare möglichst radikal zurückgedrängt werden sollten. Ja. Die Augenbrauen, die zum Teil sogar radikal ausgezupft wurden, manchmal sogar die Wimpern und der Haaransatz, sodass diese sogenannte hohe Stirn entstand.
Mit dem Übergang in die Renaissance vollzieht sich erneut ein radikaler Wandel. Der Schlankheitswahn schlug ins Gegenteil um.
Die Frau der Renaissance ist durchaus stattlich und sie kann auch ein Doppelkinn haben. Es gibt sogar Ratgeber aus der Zeit, wo das als eines der explizitesten und wichtigsten Schönheitsmerkmale dargestellt wurde, das nette Doppelkinn. In der Renaissance sollte eine Frau, wenn sie aus einer hohen Schicht kam, eben vor allem auch Hoheit ausstrahlen. Und das hat man eben mit einem gewissen auch Gewicht konnotiert.
Da ist es gedanklich nur noch ein kleiner Schritt in den üppigen Barock. Doch hier muss Ulrich Renz uns einen Zahn ziehen.
Rubens war nur einer von Barockmalern und er hat nicht unbedingt Schönheitsideale dargestellt, sondern meistens hat er seine eigene Frau bzw. seine eigenen Frauen gemalt. Und die hatten halt diese Fettberge, die wir kennen. Ja. Wenn wir Barockgemälde uns angucken, könnten wir sogar eher sagen, dass da die Figuren mehr dann so in unsere Richtung gehen. Also es sind keine Vollschlanken, aber es ist durchaus, da ist nichts von Fettbergen oder so.
So schön wie du.
Der Mann, für den es bis dahin auch klare Regeln gab, ist im 19. Jahrhundert ausgestiegen aus dem Karussell des Schönheitswahns. Er trägt fortan grauen Bürolook. Denn die industrielle Revolution verlangte Tatkraft, nicht gepuderte Perücken. Die Frau wiederum bleibt eingeschnürt in der Rolle des schmückenden Beiwerks. Als sie das Korsett wegschmeißt, gibt es einen erneuten vehementen Wandel.
Sofort fangen sie auch an, immer mehr Haut zu zeigen. Das fängt an mit einem Knöchel, dann später ein Knie oder vielleicht dann mal eine Achselhöhle. Aber der Stoff, die Hülle, die weicht immer weiter zurück. Und im Lauf des 20. Jahrhunderts übernimmt eigentlich der Körper immer mehr die Funktion von dem, was bisher die Bekleidung hatte.
Mit der Befreiung aus dem Korsett befreite sich auch die Frau aus dem Rollenbild. Der üppige Körper ist heute verpönt. Wer im Job bestehen muss, soll dem auch körperlich entsprechen. Schlank, kraftvoll, idealerweise mit schmaler Hüfte und üppigem Busen, notfalls mit Hilfe des Chirurgen. Damit mögen sie körperliche Perfektion erreicht haben, wahre Schönheit aber noch lange nicht.
Nofretete könnte vom Gesicht her, könnte die heute auf jedem Cover irgendeiner Frauenzeitschrift landen. Die hat ein super, super Gesicht, so wie wir uns das vorstellen. Also der Körper ist immer viel variabler, was Schönheitsideale angeht.
Sagt der Ästhetikprofessor Ulrich Renz im Beitrag von Julia Jakob über die Schönheitsmoden der Jahrtausende. Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modehistorikerin an der Uni München, guten Tag.
Guten Tag.
Gab es denn überhaupt eine Zeit, in der Schönheit kein Thema war?
Das glaube ich nicht. Ich glaube bloß, dass die Schönheit ganz generell ambivalent gesehen wird. Die Griechen und die Römer zum Beispiel hatten ja das Gefühl, wie das Hegel wunderschön dargestellt hat, dass sich in der schönen Statue die Schönheit der Schöpfung und des Kosmos spiegelt. Das heißt, für die Antike war Schönheit und Wahrheit dasselbe. Deswegen brauchte man auch eigentlich keine Philosophie. Man kam mit der Kunst aus.
Das wahre schöne Gute.
Ja, genau. Das romantische Zeitalter, und das ist das, was Hegel als das christliche Zeitalter eigentlich bezeichnet. Dieses romantische Zeitalter hingegen kann in der Kunst nicht mehr das Sein ausdrücken, weil nämlich Gott Mensch wird, aber im Menschen die Sinnlichkeit des Göttlichen nicht aufgeht. Daher haben wir eine negative Ästhetik und wir haben ein Misstrauen oder jedenfalls eine doppelte Einschätzung der Schönheit. Am besten, finde ich, kommt das in den Vanitas-Darstellungen heraus. Da haben wir eine perfekt schöne Frau, wunderbar geschmückt mit Perlen und Spiegel und goldenen Locken. Und das ist ein Kippbild. Auf der anderen Seite ist das ein Skelett oder es ist schon ein Kadaver, der von Würmern zerfressen wird. Also das ist praktisch die Schönheit, eine glänzende Oberfläche ist, die uns aber täuscht oder täuschen kann.
Und klingt so, als wäre da schon klar, dass sie vergänglich ist oder zumindest
genau.
Sein kann.
Ganz genau, ja.
Aber eigentlich ist es doch so, dass in der Tierwelt es zuerst mal für Männer galt, sich über ihr Aussehen oder ihre Kleidung so zu präsentieren, dass sie attraktiv für das andere Geschlecht sind. Wann rückte denn das Ideal der Schönheit für die Frauen in den Vordergrund?
John Flügel hat das mal beschrieben mit der großen Entsagung des Mannes, die Entsagung nämlich an Schönheit, an Schmuck, an prunkende Stoffe. Und er hat gesagt, da wo nur Männer diese Stoffe trugen, zum Beispiel Universitätsprofessoren früher, der Klerus, da war das am schönsten und am prunkendsten und am farbprächtigsten. Mit dem 18. Jahrhundert aber hat sich das radikal verändert. Die Männer haben der Schönheit um der Leistung willen entsagt sagen müssen. Sie sprechen nicht mehr durch das Kleid, sondern sie sprechen nur noch insofern durch das Kleid, als sie sagen, ist eigentlich auch völlig wurscht, was ich trage, Hauptsache ich krieg's auf die Reihe. Und damit ist die Schönheit auch sowas wie ein stigmatisiertes Moment des Weiblichen geworden.
Aber sie ist dann, in dem, was Sie jetzt beschreiben, Frau Finken, schon immer auch gekoppelt mit Kleidung, mit Mode.
Ja, man kann sagen, das war Bürde und Stigma, dass der Frau eigentlich mit diesem Moment auf den Leib geschrieben wurde. Es ist wahr, dass das denn sehr, sehr stark an der Mode hing. Und deswegen haben die weiblichen Emanzipationsbewegungen ja auch daran gearbeitet, eben diese stigmatisierte Weiblichkeit, Privileg und Bürde abzuwerfen, hinter sich zu lassen. Und der Modetypus des 20. Jahrhunderts ist denn ja auch die Garçon, also der Bubi, die Frau, die eben dieses Stigma der Weiblichkeit und der offensichtlichen Schönheit, des offensichtlichen Geschmücktseins abgeworfen hat.
Also ist diese Androgynität, die jetzt manchmal als was ganz Neues wieder gefeiert wird, gar nichts Neues?
Nee, die ist wirklich alt. Also die ist schon antik alt, aber der absolute Modetypus ist natürlich ist Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, der Flapper, die 20er Jahre, Chanel. Die Hose wird für die Frau erobert, das Korsett kommt weg und dann haben wir eben diese trainierte, starke Figur, die nackt genauso schön ist wie ein Mann und die nicht der äußerlichen Hilfe bedarf, um diesen Idealkörper hinzukriegen.
Aber gleichzeitig ist ja Mode und Kleidung auch eine Möglichkeit, die Erscheinung etwas näher an das Schönheitsideal zu bringen, als es vielleicht die natürlichen Gegebenheiten hergeben würden.
Das ist wirklich eine interessante Frage. Man hat mal gesagt, dass die Frau nur ihrem Schneider zu danken habe. Diese Zeiten meinen aber fast alle Leute hätten sich geändert, denn heute würde sozusagen nicht mehr auf dem Körper, sondern am Körper geschnitten und das Korsett wäre praktisch in den Körper eingewandert und das, was früher von außen gehalten und zusammengefasst wurde, muss heute durch die Muskelarbeit sich jede erarbeiten und deswegen gibt es ja diese These, dass die Mode im Prinzip ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigt, nämlich den Körper zu idealisieren und dass wir diese Idealisierung dem Sportstudio überlassen haben.
Das heißt, Mode könnte eigentlich mehr als Schönheit jetzt als Distinktionsmerkmal dienen, also sagen, ich gehöre zu dieser oder jener Gruppe. Mode könnte Body Positivity eigentlich überflüssig machen, also diese Bewegung, von der wir am Anfang der Sendung sprachen, wo man sagt, okay, egal wie ich aussehe, wie ich gebaut bin, ich finde mich schön. Aber Mode ist selber so zurückgetreten, dass sie das nicht mehr leisten kann.
Ja, würde ich schon. Also das kann man zumindest als Kritik wirklich an der Mode üben. Ja, und das sagen auch viele Leute, dass sie eigentlich diese idealisierende Aufgabe, dass sie der nicht mehr gerecht wird und dass wir jetzt unserem Personal Trainer und nicht mehr unserem Schneider dankbar sein müssen für die perfekte Figur.
Ist dann Karneval und Fasching für Männer und Frauen auch noch eine Befreiung vom Schönheitsdiktat? Weil da kann man sich ja dann wieder so verhüllen, dass nichts mehr zu sehen ist.
Also der Fasching ist eine Befreiung von allem, ja, verkehrt alle Hierarchien, bringt das Obere nach unten und das Untere nach oben und Karneval, da gibt es wahrscheinlich eine falsche Etymologie, die heißt ja auch, der Faschingsdienstag ist sozusagen der Abschied ans Fleisch, Karnevale, ja, also der Abschied ans Fleisch und das Gehen in die Askese, aber am Karneval feiert das Fleisch sozusagen seine Befreiung, sein Glück und gerät außer Rand und Band.
Also noch läuft das, ab Mittwoch ist dann Schluss. Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modehistorikerin an der Uni München, Dankeschön. Und das war der Tag für heute. Wie alle anderen Sendungen können Sie auch diesen Bauchtag nachhören auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Bis morgen gilt noch, es weiß ja niemand, was sich unter der Clownsmaske oder dem Bärenkostüm verbirgt. Narrenfreiheit ist auch gut gegen den Schönheitswahn. Von dieser Freiheit kann man sich dann ruhig etwas mitnehmen in die Nachfaschingssaison. Ganz nach dem Post einer der Bauchfrauen auf Instagram, How to have a Beach Buddy. Erstens, have a buddy. Zweitens, go to the beach. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.